Also es war damals nicht normal, dass man einen For-Profit mit einer Art sozialen Gedanken verknüpfte. Mhm. Es gab entweder For-Profit oder Charity. Ganz viel war Charity. Und wir haben mit PR-Agenturen gearbeitet, die immer gesagt hat, ihr müsst sagen, das ist Charity, sonst weiß niemand, was das ist. Wir so, ja, aber wir wollen nicht, dass es Charity ist, weil das war ja schon auch die Idee, dass der Euro pro Kilogramm ja genau in die Kooperativen fließt, mit denen wir arbeiten und auch somit als Kompensation für den guten Kaffee wahrgenommen wird und nicht als Spende, weil sie so wenig Geld haben. Ja, also das ist ja fundamentaler Unterschied in der Wahrnehmung. Das eine ist würdevoll und Eigenleistung und das andere ist halt, ich möchte nicht sagen würdelos, aber es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Geschmack, den das zurücklässt.
Das ist Martin Elwert, Gründer und CEO von Coffee Circle. Von oder eben vom Coffee Circle habe ich zum ersten Mal 2010 gehört, also in dem Jahr, in dem sie das Unternehmen gegründet haben. Seit Anbeginn hat Coffee Circle 1 Euro pro Kilo verkauften Kaffee in einen Verein gespendet, mit dem sie dann soziale Projekte gemacht haben und diese immer noch machen. Diese 1-Euro-Spende scheint überschaubar, aber da ist über die Jahre richtig viel Geld zusammengekommen. So viel, dass es nicht einfach nur mehr eine Spende ist. So viel, dass es nicht irgendein Projektchen ist, sondern so viel, dass da große Organisationen dabei sind. Sie ein Netzwerk an starken Partnern geschaffen haben und so mittlerweile Projekte mit richtig viel Impact machen. Aber nicht nur auf der eigenen Kette, sondern mit ihrem Vision Fund, den mittlerweile global betreiben und sich da über 150 Unternehmen und Organisationen beworben haben. Kaffee mit Nachhaltigkeit zu verbinden, so wie es Coffee Circle macht, ist beeindruckend und ich kenne kein vergleichbares Beispiel. Nachhaltigkeit ist heute als Fokusthema aber nicht mehr wirklich in und trotzdem ist es die Triebfeder für das, was Martin mit seinem Team so macht. Wir reden also darüber, dass sie als E-Commerce gestartet sind und nun 8 physische Coffeeshops betreiben, also diesen Online-zu-Offline-Move gemacht haben. Was ein totaler Strategiewechsel war, ihnen aber deswegen gelang, weil sie so viel Erfahrung schon in E-Commerce gesammelt haben. Wir reden aber auch darüber, dass Martin bei großen Entwicklungsorganisationen mal anklopfte und sagte, du, ich habe hier 1 Million, ob ihr jetzt mit mir ein Projekt machen wollen würdet. Darüber, wie man Nachhaltigkeit ins Zentrum der Firma stellt, ohne mit dem Mahnfinger zu agieren und 80 Kilometer Wasserrohre in Äthiopien verlegt. Also ihr seht, es ist ein ziemlicher Rundumschlag von B2B zu B2C, E-Commerce und Entwicklungszusammenarbeit. Da ist wirklich für alle was dabei. Ich bin Philipp Schallberger, das ist der Kaffeemacher-Podcast. Herzlich willkommen.
Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, okay, ich muss jetzt total effizient jeden Tag 100% operieren. Nee, ich trinke auch abends gerne mal ein Gläschen Wein und ich gehe auch nicht jedes Mal um 11 ins Bett und ich kann auch ein Brot zum Frühstück essen. Nur so ein paar Dinge habe ich mir abgeschaut von diesen Effizienzbomben, die es rechts und links um mich herum gibt, ja, und so ein paar Sachen ausprobiert und ein paar Dinge sind hängen geblieben, die mir irgendwie gut tun. Und so geht es um das Thema Essen, ein bisschen das Thema, welche Supplements nimmt man, aber auf jeden Fall auch Sport, Bewegung, Schlaf, bisschen besseres Verständnis zu entwickeln. Das war nicht immer so.
Was warst du denn für ein Martin, als du Coffee Circle gestartet hast?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Oh, ich war ein sehr naiver Martin auf jeden Fall. Ich nehme auch gerne mal Naivität und Größenwahn zusammen. Das hilft, Dinge anzupacken. Sehr idealistisch auf jeden Fall, aber so von der Art war ich auch davor, ich habe ja BWL studiert und dann war ich ja Unternehmensberater und in München gewohnt und das ist irgendwie so eine, das sind so ein paar Ingredients, ja, die etwas anders sind als natürlich Berlin und soziales Unternehmertum und die Länder verstehen, bereisen, Geschäfte zu machen und natürlich auch diese ganze Impact-Agenda von uns umzusetzen. Also ich würde meinen, ich bin ein anderer Mensch heute, als ich damals war.
Aber in der Naivität liegt ja auch diese Kraft. Und wenn du da nicht diese Portion Naivität gehabt hättest, hättest du überhaupt Coffee Circle gemacht?
Heute zu wissen, dass ich damals gesagt habe, Mensch, Kaffee kann ja nicht so schwierig sein, bringt mich immer wieder zum Lachen. Ich weiß nicht, ob ich es trotzdem gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich es anders angepackt. Aber ich bin mir sicher nicht besser angepackt. Denn das ist ja schon, das ist so eine lange Reise in einer Branche. Und das ist wahrscheinlich nicht nur in der Kaffeebranche so, aber bei uns gibt es vielleicht ein paar Layer mehr, die schwierig sind. Ja. Auch wenn wir jetzt an unser Geschäftsmodell denken, dass man wirklich auch ein Lebensmittel oder etwas, was wächst, was Jahreszeiten unterworfen ist und Zyklen und Ernten unterworfen ist und gerade Kaffee natürlich ganz besonders, dann diesen Preisthemen unterworfen ist, dann produzieren wir selbst und dann verkaufen wir das über verschiedenste Kanäle und es ist halt nicht so leicht wie Software, es muss ja auch noch irgendwie hin transportiert werden und dann haben wir uns noch überlegt, dass wir mit diesem Modell, was wir machen, mit dem Coffee Circle, dann auch noch praktisch eine NGO operieren. Das ist auch noch alles. Also da haben wir uns schon sehr viel aufgehalst. Ich glaube, wenn ich die Komplexität verstanden hätte, dann ja, wäre ich vielleicht nicht so euphorisch gewesen.
Ja. Wie kam es zu dieser Gründung? Also du hast die Komplexität eurer Unternehmung schon angesprochen. Es sind ja verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Und wenn ich jetzt so, wann habt ihr gegründet? Wann war das?
2010.
Wie kam es dazu? Kaffee war das quasi so aus der Unternehmensberatung, quasi so eine, hey, was funktioniert, ist es Kaffee? Oder war das so ein Produkt aus seiner Feldforschung, wo könnten wir unternehmerisch tätig sein? Oder war es eher Kaffee oder eine eigene Erfahrung in einem der Länder?
Also erstaunlicherweise war Kaffee gar nicht der erste Treiber. Ich war mit Moritz zusammen, meinem Mitgründer, also Moritz, Robert und ich haben gegründet. Und mit Moritz war ich in Äthiopien, um an einem Projekt mitzuarbeiten, das er mit seinem Bruder damals aufgesetzt hatte. Da ging es um den Schulbau von einer Schule, die Mädchen, also Waisenmädchen, ausbilden sollte zu Geschäftssekretärin. Nettes Projekt, studentisch finanziert. Und deshalb waren wir 2008, auch in der Financial Crisis, dann war ein bisschen weniger zu tun. Und dann waren wir in Äthiopien für knapp 2 Monate. Und während wir dort waren, kam uns so, also mich hat es schon beeindruckt. Ich hatte natürlich schon so ein paar Teile der Welt gesehen, aber war noch nicht viel in Afrika. Und die Armut hat mich schon extrem, beeindruckt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es war offensichtlich. Und ich kannte halt so, keine Ahnung, Bob Geld auf die Aid-Konzerte und diese ganzen Themen und hatte jetzt nicht so mitgeschnitten, was seitdem passiert war. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gedacht, hey, irgendwas muss es doch geben, was wir mit Äthiopien machen können, und da kommt dann der BWLer vielleicht durch oder der VWLer, um was beizutragen, Arbeitsplätze schaffen, produzieren, den Wert schaffen und so die Möglichkeit geben, irgendwie da was beizutragen. Und dann sind wir natürlich schnell beim Kaffee gelandet. Ja, du weißt, das Ursprungsland natürlich des Kaffees, dann ist es auch omnipräsent im Alltag, dann ist es auch das, wenn du viele Menschen erreichen möchtest, dann gehst du natürlich in Äthiopien erstmal in den Kaffeesektor. Ist auch das wichtigste Exportgut und so. Und ist natürlich auch was wir in Europa brauchen. Also da kamen ein paar Sachen zusammen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns mal Kaffee anschauen. Und dann sind wir in unser Türmchen zurück nach München. Ja, haben da ein bisschen rumgerechnet. Ja, haben so lange rumgerechnet, bis es Sinn ergab. Wir haben einfach den Preis immer weiter nach oben geschraubt, den Verkaufspreis. Und dann haben wir mit Robert gesprochen und der hat erstmal gesagt, Jungs, habt ihr echt zu heiß geduscht? Kaffee gibt es in jeder Ecke. Das ist total unter Preisdruck in Deutschland, gerade im Supermarkt. Also es gibt viele Sachen, aber Kaffee auf gar keinen Fall. Und dann haben wir ihn einfach darüber redet, noch damals so einen Film ihm gezeigt, Black Gold, auch ein total verschobener.
Ja, genau. Ja.
Der auch ganz Äpfel mit Birnen vergleicht. Egal, am Ende wollten wir einfach was machen und hatten Lust darauf, hatten Bock auf uns drei. Und Kaffee war etwas, was wir irgendwie von dem wir dachten, das macht uns auch Spaß. Und ich glaube, das war das richtige Level an Unwissen und Motivation.
Und dann sind wir gestartet. Also wir haben uns da mal getroffen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich war da, ich habe mal in Leipzig gelebt und dann war ich mal in Berlin und habe da über eine gemeinsame Bekannte habe ich euch gesehen. Und ich glaube, ihr wart da gerade so am Anfang und ich glaube, ihr habt dann auch so ein Pop-up-Café gehabt in Berlin. Das war so ziemlich am Anfang, ja. So, aber war die Idee vom Anfang an schon, hey, eigentlich voll online zu gehen? Also es gibt da so einen Move, der vor ein paar Jahren passiert ist, weil ihr jetzt mehr offline wieder seid. Aber am Anfang war es eigentlich voll auf E-Commerce zu setzen. War das die Idee?
Ja, das war total die Idee. Und diese Coffee Academy, Die haben wir nur gemacht, weil wir irgendwie dachten, im Sommer wäre es auch mal ganz cool, einen Kaffee zu haben. Mhm. Also so, war nicht so wirklich.
Und in München geplant, man, in
war ich ganz innovativ
eingeführt. So, ja.
Ja, genau. Nee, das hat der Moritz sich ausgedacht. Das ist auch ganz cool, weil damals, wir wurden ja ausgelacht in Berlin, auch von diesen ganzen einschlägigen teilweise Marken, die wir so kennen, dass wir Filterkaffee machen. Ja, das war damals, hieß halt, guter Kaffee ist Espresso. Ja.
Also 2010 und, war das wirklich noch, heute spricht man ja, die großen Medien sprechen immer noch von Trendfilterkaffee, aber 2010 war es wirklich auch innerhalb der Branche, innerhalb der Szene noch verrufen, sagst du?
Ja, das war schon. Ich meine, es gibt so einschlägige auch so Cafés, die es dann natürlich damals auch schon seit 10 Jahren gab, seit den Nullerjahren oder so, seitdem dann Leute auch nach der Wende darüber sind und so. Und da gab es nur Espresso.
Ja.
Und wir sind da mit unserem, sind dann mal mit so einem kleinen Bollerwagen dann bei den ganzen Leuten vorbeigefahren, was man halt so gemacht hat, und haben versucht, denen unseren Kaffee schmackhaft zu machen. Nee, das ist nicht, ist immer nicht weit gekommen.
Ja.
Und naja, das war eigentlich nur so ein Sommertraum, den wir da hatten. Und so im Laptop arbeiten, vor unserem eigenen Kaffee zu sitzen. Kaffee wollten wir nie. Es war zwar immer eine interne Diskussion, ich wollte es zumindest nie.
Mhm.
Weil ich wahnsinnig viel Respekt vor Gastronomie habe und das auch nicht die Idee von uns war. Und wir haben schon von Anfang an gesagt, wir machen das online, weil Robert gleich meinte, Supermarkt auf gar keinen Fall. Das ist Quatsch mit dem Produkt. Ja. Kaffee ist hochwertiger Kaffee, äthiopischer Kaffee, die Preisstrukturen, die Kostenstrukturen, das war klar, dass das irgendwie nichts wird. Und dann war online damals schon das Trendthema. Also wir haben ja dann auch irgendwie Geld aufgenommen und das war einfach, E-Commerce war halt ein finanzierbares natürlich auch Thema. Also die Zeit, wo Zalando gegründet wurde, etc. Also E-Commerce war der neue Vertriebsweg, das war der Internetmoment für den Handel und so. Haben wir auch darauf gesetzt und das ist ja bis heute unser stärkstes Standbein. Nur heute ist die, oder so in einigen Jahren ist das Umfeld signifikant anders. Du wirst das kennen. Die Kundenakquisitionskosten online sind immens und dadurch sind wir eigentlich den Schritt bewusst jetzt gegangen in die Fläche und haben angefangen, Cafés aufzumachen. Wir mit 6 in Berlin werden dies ja wahrscheinlich noch eins in, also in Berlin nochmal 3 aufmachen und dann noch eins in München. Ja. Aber so ist jetzt die Akquisestrategie etwas anders und das nennt man ja jetzt modern Multichannel.
Im Kaffeemacher-Podcast gehen wir tief rein in Kaffeethemen, die manchmal nicht so offensichtlich sind. Und du kannst uns helfen, diesen Podcast noch mehr in die Breite zu bringen, indem du die Show bewertest, einen Like da lässt oder ihn einfach mal einem kaffeeinteressierten Menschen schickst. Und wenn es Themen gibt, die dich interessieren und ich mal nachforschen könnte und Gäste dazu einladen soll, ja dann her mit der Idee, am besten in den Kommentaren. Herzlichen Dank. Du hast gesagt, du hast einen heiden Respekt vor Gastronomie und jetzt macht ihr das trotzdem. Was ist das? Hast du dich da selber gechallenged, herausgefordert, zu sagen, doch, das musst du jetzt tun oder du baust dir da ein Team auf, das ihr jetzt Gastronomie macht? Denn eben von 0 auf 8 Cafés innerhalb, wie viele Jahre war das dann? 4 Jahre?
Ja, oder so? Wir haben nach Covid eigentlich richtig angefangen.
Ja. Das ist ja schon viel. Also wir haben bis dato 2 Cafés, es kommt bald ein drittes dazu. Und ja, Gastronomie ist krass. Und ihr seid ja von 0 auf 8. Hast du immer noch diesen Respekt oder wie hast du das gemacht, diesen Move, dich da reinzugeben?
Ja, den Respekt habe ich immer noch. Das sind einfach sehr, sehr viele Menschen. Das sind ganz viele, viele kleine Schritte, die richtig gemacht werden sollten, um eine wirklich gute Kundenerfahrung zu schaffen und hohe Standards und Qualität zu schaffen. Das heißt, Respekt wird da, glaube ich, immer sein. Inzwischen glaube ich aber, dass wir, dadurch, dass wir erst im E-Commerce waren und da ja auch eine Firma mit einer signifikanten Größe zumindest mal, glaube ich, in diesem Specialty-Markt aufgebaut haben, hatten wir einfach Strukturen, auf die wir zurückgreifen konnten. Dann hast du hast halt irgendwie 3 Leute im Finance. Ja, du hast irgendwie eine funktionierende HR, du hast Leute, die Projektmanagement machen können, du hast eine Logistik, die für den E-Commerce ausgebaut ist und das Ganze, und du hast eine Rösterei und du produzierst irgendwie auf einer gewissen Größe und das dann wird sozusagen der Eintritt in den, wie wir das nennen, Retail, also in die Coffeeshops von einer ganzen Mannschaft getragen, die auch eine gewisse Seniorität hat und dadurch konnten wir das natürlich ganz anders angehen. Und natürlich auch, man muss natürlich auch finanzieren können. Und auch das ist natürlich einfacher, wenn man schon irgendwie eine Firma im Hintergrund hat und das dann als Gesamt finanziert. Also es war am Anfang schon ein bisschen Trial and Error. Aber das hat uns, glaube ich, das ermöglicht, diese Struktur dahinter. Mhm. Und wir haben auch durch den E-Commerce natürlich recht viel Technologie, ich sage mal Tech, aber die meisten denken immer an Hard-Tech. Ich meine halt Software und diese ganze E-Commerce-Thema und diese Layer, die wir da brauchen, um auch, sagen wir mal, 8 Stores miteinander zu verknüpfen, Automatisierung im Refillment zu machen von den Stores, um ein gutes Kunden-Loyalitätsprogramm einzuführen, um gleich von vorne weg zu starten mit einem Kundenaccount offline und online. Also diese ganzen Multi-Channel-Themen, da können wir jetzt natürlich aus dem Vollen schöpfen, weil wir einfach schon eine Struktur dahinter haben. Ich glaube, das war jetzt nicht so von vornherein geplant, aber jetzt, deswegen bin ich da recht beruhigt.
Ja, ich finde das schon interessant, weil es wirklich ein Move ist in der Kaffeewelt, den ich finde ich nicht vergleichbar. Also ich finde das wirklich schon beispiellos. Da fällt mir jetzt nicht gerade viel ein. Es gibt andere Online-Unternehmen, die dann physisch werden, so ein Amazon-Shop oder so. Ja, so das Klassiker. Also okay, nur online und jetzt doch kann man da noch einkaufen gehen. Aber sonst diesen Move zu machen, finde ich vom Digitalen ins Physische, fand ich schon, hat mich, als ich es gehört habe, etwas überrascht. Aber es ist total logisch, wie du das auch erzählst und finde das auch, eben indem ihr Strukturen gebaut habt, natürlich da auch, ich glaube schon, also mega guten Punkt starten konntet, weil viele andere natürlich, vielleicht rösten, einen Kaffee haben und dann on the go bauen und der Online-Shop kommt dann noch hinzu, da hattet ihr eine andere Biografie. Wie groß seid ihr heute?
Wir sind jetzt mitarbeiterseitig sind wir 120, 125 Leute. Natürlich, du weißt natürlich Produktion, Logistik und natürlich viele Baristas. Und ja, sind von der Größe her, rösten wir wahrscheinlich dieses Jahr so gute 300 Tonnen oder so. Also, das ist natürlich mit 9 Cafés als Umsatztreiber explodiert nicht mehr das Volumen, sondern vor allem die Anzahl Mitarbeiter. Ja, das sind immer ganz lustig, die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, die wir bei Specialty Coffee haben. Ja, so B2B, irgendwie Riesenvolumen, fast kein Mitarbeiter. Und dann so, machst du Cafés, hast du auf einmal irgendwie 10 Fußballmannschaften und dann trotzdem ein kleines Volumen. Das so von der Größe her. Wir hatten auch sehr viel Equipment verkauft, das kennt ihr ja auch. Da hatten wir auch mal vor Jahren, glaube ich, gesprochen über diese ganzen Espresso-Maschinen.
Machen wir jetzt ja nicht mehr.
Ja, wir auch nicht.
Ja, gibt es Gründe, ja.
Wir haben uns entschlossen zu sagen, dass, also wir haben damit einfach noch nie Geld verdient und haben es trotzdem 13 Jahre gemacht. Weil es natürlich ein einfaches Mittel ist, um auch den Umsatz einfach nach oben zu schrauben, was bei uns ganz opportun gesprochen ja ab und zu auch notwendig war, weil wir ja immer wieder Finanzierungsrunden gemacht haben. Und jetzt haben wir das anders geregelt im Gesellschafterkreis und dadurch sind wir jetzt auch einfach auch gesünder, deutlich gesünder unterwegs und verkaufen einfach keine Espressomaschinen mehr und keine elektrischen Mühlen und so weiter, wo die Margen einfach kaputt sind aufgrund der Preisvergleiche und so.
Du, seit Anbeginn hattet ihr dieses Modell, dass ihr 1 Euro pro Kilo würdet ihr investieren. Aber wie habt ihr das da genannt? Also kannst du nochmals vielleicht die Tonalität von 2010 hervornehmen? Wie habt ihr das damals kommuniziert, als dieses Modell eher neu war und ich sage jetzt mal Nachhaltigkeit im Groben doch irgendwie ein frisches Thema war und ihr das jetzt auf Kaffee angewendet habt. Wie habt ihr das formuliert, was ihr da genau macht?
Ich glaube, am besten trifft es, kaufe super Kaffee und tu gleichzeitig was Gutes. So ganz plump.
Also Gutes tun, ne? Ja.
Was Gutes tun, genau, fürs Gewissen. So, das war damals schon die Idee. Und dann, dadurch, dass wir es online verkauft haben, musst du bis heute, wenn du bei uns im Checkout bist, ein Projekt auswählen, welches du unterstützen möchtest. Das heißt auch so ein bisschen Demokratisierung des Handels. Also da gab es natürlich viele großtrabende Begriffe, die wir ausprobiert haben. Aber
sag mal einen, so Gates Foundation Sprech oder so.
Genau, ja. Na, es war dann schon, und dann ganz viel 1 Euro pro Kilogramm in Projekte. Also auch so ganz plump, so in Projekte.
Ja.
So, und das erste Projekt war auch dann klischeehaft der Brunnenbau in Afrika, ja. Mhm. Das hat sich seitdem natürlich sehr stark professionalisiert, aber im Kern ist es immer noch das Gleiche. Mhm. Und es ist immer noch so, dass der Euro pro Kilogramm praktisch durch die For-Profit direkt in den Verein läuft. Die Leute sich das auch auf der Webseite aussuchen, auch B2B-Kunden die Möglichkeit haben, sich ein Projekt auszusuchen und somit auch von vornherein gleich das aufgebaut als For-Profit und Non-Profit. Das sind zwei Entities und das war schon damals, also das war natürlich jetzt im Nachhinein ein Geniestreich, den wir damals nicht so erkannten, weil man darf ja als For-Profit auch nur einen gewissen Promillesatz seines Umsatzes überhaupt spenden. Und da gibt es ja viele wie Lemonade und andere, die damit ja richtige Themen haben. Das haben wir dadurch vermieden, was natürlich wir damals nicht gewusst haben. Wir wollten das damals so machen, weil wir transparenzverpflichtet sein wollten, weil wir Angst hatten, dass die Leute, wenn wir von Spende sprechen, dass die Leute uns das nicht glauben, dass wir das auch wirklich tun.
Also es war keine Spende. Aber ich habe jetzt den Impact Report, den du mit mir geteilt hast, da steht immer noch Donation. Und Donation ist ja eine Spende, aber was war es da? Der Projekt-Euro oder was war es? Wie habt ihr das kommuniziert?
Das war 1 Euro Spende.
Euro Spende, doch, ja.
Okay. Genau. Und das ist es auch technisch bei uns heute immer noch. Und wenn du bei uns bestellst, dann siehst du auch auf der Rechnung, dass du praktisch für die, also nicht ein Kilogramm steht dann, 1 Euro geht an Circle e.V. und so weiter, also Coffee Circle Foundation e.V. Hintergrund ist, dass wir dann darauf keine Umsatzsteuer abführen müssen.
Und dadurch, ja, bevor es in den Büchern überhaupt irgendwo erscheint, ist der Euro schon weg. Also ist der eigentlich schon zugeführt im Verein.
Ja, also der ist, wenn ich von irgendwie 10 Euro Umsatz spreche, dann ist der, anders, von so und so wie Kaffeeumsatz spreche, der Euro ist dann nie dabei. Ja, der ist immer gleich direkt abgeführt.
Okay. Und ey, alle haben dieses Modell verstanden oder es waren da so die Reaktionen 2010? Ist ja lustig. Also wenn wir über 2010 reden, erscheint es mir, sind eigentlich nur 16 Jahre, aber was halt so gelaufen ist in Sachen Spezialitätencafé und diese Verheiratung mit dem Ansatz, wirklich, ich sag's jetzt trotzdem, Gutes zu tun oder die Lieferketten noch besser zu verstehen und sich als Teil derselben zu begreifen. Und da in die Verantwortung zu gehen, das war ja da schon sehr neu. Haben das alle verstanden, was ihr da tut?
Oh, ich glaube, das hat niemand verstanden am Anfang. Also wirklich, das war so, die Leute haben ja, glaube ich, auch 5 Jahre später immer noch, haben sie mich immer noch gefragt, ja, wie geht's denn eurem Projekt in Äthiopien? Und ja. Ich so, ja, also,
das ist ja schon du die Kümmer, Lohn,
ja, also, arbeitet genau, hast du dir schon ein Gehalt, so, geht das überhaupt, kannst du davon leben? Und also es war damals nicht normal, dass man einen For-Profit mit einer Art sozialen Gedanken verknüpfte. Mhm. Es gab entweder For-Profit oder Charity. Ganz viel war Charity. Und wir haben mit PR-Agenturen gearbeitet, die haben gesagt, ihr müsst sagen, das ist Charity, sonst weiß niemand, was das ist. Wir so, ja, aber wir wollen nicht, dass es Charity ist, weil es war ja schon auch die Idee, dass der Euro pro Kilogramm ja genau in die Kooperativen fließt, mit denen wir arbeiten und auch somit als Kompensation für den guten Kaffee wahrgenommen wird und nicht als
Charity, ja.
Ende, weil die so wenig Geld haben. Ja? Also das ist ja ein fundamentaler Unterschied in der Wahrnehmung. Das eine ist würdevoll und Eigenleistung und das andere ist halt, ich möchte nicht sagen würdelos, aber es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Geschmack, den das zurücklässt. Und deswegen war das am Anfang sehr schwierig, den Menschen klarzumachen, dass wir das auf jeden Fall zusammen denken. Und die Nächsten, die natürlich viel gefragt haben, waren Investoren. Wobei ich erstaunt war, wie schnell die das verstanden haben, dass sie gesagt haben, ja, so ist das. Und manche auch gesagt haben, das finden wir einfach gut. Punkt. Ja. Klar, die haben natürlich auch die Konsumententrends erkannt und wussten, dass das natürlich auf die Marke auch abfärbt und so. Also man kann sich darüber streiten, wie viel davon auch Markeneffekt am Ende war. Aber ich bin nach wie vor oder nach 15 Jahren vielleicht der Meinung, vor allem, dass die Menschen sich selbst schon am nächsten sind. Und nur weil man was Gutes tut, da muss man schon auch sonst ein richtig gutes Produkt haben. Das muss schmecken, das muss preislich angemessen sein, das muss schnell kommen, in einer guten Verpackung sein. Also einfach nur zu sagen, ich tue was Gutes, Bitte verzichte auf alles andere, es ist nicht nachhaltig.
Und dieser Verein hat sich dann also im Euro-Rhythmus alimentiert. Wie viel kam da zusammen so in den ersten paar Jahren? Also interessant ist ja, die Alimentierung des Vereins ist ja ein Abbild dessen, wie es euch ging als For-Profit. Also man musste ja einfach so, okay, wenn da viel reinkommt, läuft es der Mutterfirma gut.
Das stimmt. Am Ende ist auch die Vereinsmitglieder waren natürlich auch alles Mitarbeiter. Da durfte man freiwillig dann unterschreiben und Mitglied. Also das haben wir schon. Oder das, ja, also ich glaube im ersten Jahr, weiß nicht mehr ganz genau, haben wir, glaube ich, irgendwie ein paar Tonnen Kaffee verkauft. Und dann ging das immer hoch von, was weiß ich, 10, dann irgendwie auf 30 und dann auf, und dann sind wir ja schon auch ganz gut gewachsen. Und jetzt über die Dauer haben wir selber schon mehrere Millionen eingesammelt mit Kaffee. Aber wir haben auch über die Zeit die Möglichkeit eröffnet, weil es halt ein Verein ist, dass externe Spenden dazukamen. Und so gab es technisch, aktuell gibt es die nicht, die Möglichkeit, aber die steht irgendwo auf einer Product Roadmap wieder, dass praktisch Kunden freiwillige Spenden zusätzlich geben können.
Ja.
Das wirkt dann, also manche geben 5 Euro, manche irgendwie einen oder so. Das hatten wir eine Zeit lang und dann hatten wir immer wieder Spenden aus dem Gesellschafterkreis, weil das natürlich, also wir haben Family Offices gehabt, wir hatten auch Impact-Investoren an Bord und auch mein aktueller Gesellschafter, die Familienstiftung und so, die geben schon auch zusätzlich Geld und so ist es eigentlich aktuell eher 2 Euro pro Kilogramm.
Naja, ich finde es wirklich so einen interessanten Zwischenmodus zwischen, es gibt Unternehmen, die machen ihr Ding und dann gründen sie eine Stiftung und arbeiten eigentlich mit der Stiftung an Dingen, die versäumt werden im Operativen. Dann gibt es andere, die machen sich den Purpose zu eigen und sagen, nee, wir arbeiten eigentlich die ganze Zeit daran. Und was ihr ja macht seit Anbeginn ist wirklich, man muss ja diesen Euro bezahlen. Also ich muss mindestens 1 Euro bezahlen. Ja. Geht aber nicht ins For-Profit, sondern in den Non-Profit-Arm. Ich finde das wirklich so ein Zwischending. Jetzt wusstet ihr am Anfang schon, was ihr mit dem Geld, das da zusammenkommt, machen werdet, aber vor allem mit wem? Also weil es ja total verschiedene Dinge sind. Und ihr habt da zu dritt gegründet und ihr wusstet wahrscheinlich sehr, sehr gut, wie man For-Profits macht, aber du hast jetzt nicht genannt, dass jemand von euch in einem Non-Profit-Sektor war, aber ihr habt diesen Verein gegründet mit der Idee, da wollt ihr was, Anführungsschlusszeichen, Gutes tun. Wusstet ihr, was, wohin die Reise da gehen würde?
Also so ganz präzise auf dem Reißbrett stand das jetzt nirgends. Ja. Wir hatten allerdings in der Tat in Äthiopien ja zumindest NGO-Erfahrung. Also wir hatten eher keine Erfahrung von Kaffee und was es bedeutet, eine Firma aufzubauen. Wohingegen die Project E hieß das damals in Äthiopien, das war ja ein Verein. Und das hat ja auch in Äthiopien Sachen umgesetzt. Und da wir eine ähnliche Art von Projekt dachten, Schulbau also oder in dem Fall Brunnenbau und so, hatten wir da erstaunlicherweise wahrscheinlich mehr Erfahrung als im Business. Wir sind aber auch, und deswegen kam ja auch der Name Coffee Circle zustande, eben in die Kooperativen gefahren und anfangs ganz klassisch haben mit ihnen gesprochen. Das war in dem Fall in Limu, also rund um Jimma in Äthiopien. Damals mit einem Partner, wurde uns vorgestellt durch Technosurf. Und haben mit denen gesprochen und haben ihnen einfach unser Modell erklärt. Haben gesagt, passt auf, wir möchten euren Kaffee kaufen, finden wir gut. Und dann würden wir jetzt gerne mit euch sprechen, was wir damit dann machen wollen hier. Und dann war der Floor eröffnet und dann ging es erstmal los, wir brauchen Mopeds.
Ja.
Also Moment mal. Also Mopeds sind sicher wichtig, ja, aber vielleicht sollten wir mal mit den Frauen sprechen. Und dann haben wir also mit vor allem den Frauen gesprochen und auch mit dem Arzt der Community. Und da wurde relativ schnell klar, dass Wasser einfach ein großes Thema ist, weil das Wasser in der Regel kontaminiert ist und es wenig Gefühl für Hygiene gibt. Und das Zweite war dann auch ganz klar Bildung, Schulen und so haben sich eigentlich unsere drei Segmente rausgebildet, die wir bis heute haben, dass wir in Gesundheit, vor allem Wash investieren, in Schulbildung von Kids viel investiert haben, vor allem Schulen gebaut haben. Und dann das Dritte ist Sustainable Value Chains. Und da geht das ganze Thema dann nachhaltige Landwirtschaft. Wir haben sehr viele Washing Stations inzwischen gebaut und so.
ich hack da mal nach, ziemlich frech. Was wäre gewesen, wenn ihr nur auf die Wünsche der Produzenten gehört hättet? Ausschließlich. Ohne, was du jetzt gesagt hast, komm, wir sprechen mal mit den Frauen.
Also hätten wir nur das gemacht, dann hätten wir natürlich auch nur der kooperativen Leitung zugehört und es wären einfach nur 6 Männer gewesen, ja.
Ja, dann gäbe es jetzt einen Highway nach Limu.
Also es war schon eine Diskussion, es war nicht so, es ist gar ein bisschen übertrieben gewesen, ja, aber es war jetzt nicht so, dass wir gleich zu auf den Boden der Tatsachen gekommen sind. Ja. Das heißt, die Diskussion dauerte natürlich an und auch der Doktor meinte sofort, also ganz ehrlich, wir brauchen hier frisches Wasser. Ich denke, da wären wir auch mit den Männern auf kurz oder lang hingekommen. Es war nur die erste Reaktion, aber auch in Kombination wie bei mir mit einem Lacher. Ja. Nur meine Idee ist ja, und das ist ja so ein bisschen dieses Donation-Thema und Charity. Auf der einen Seite rede ich von Kompensation und Incentivierung und würdevoller Art, sich einen Brunnen zu verdienen. Auf der anderen Seite ist es immer noch eine Donation und wir entscheiden, was wir damit machen. Also dieses Patriarchalische, dieses Machtgefälle ist ja dann doch noch da. Und in einer idealen Welt geht der Euro natürlich durch die Value Chain. Ja. Also das ist schon klar. Nur, ich glaube schon auch, dass wir da, wenn wir auf Augenhöhe mit den Communities den Bedarf besprechen, es einfach andere Mittel und Wege gibt, die auch zu erhöhen zum Beispiel. Also diese Donation, also das sind halt einfach andere Gelder, die wir da anzapfen, um da das Beste irgendwie rauszuholen aus diesem Coffee Circle. Ja, das heißt, da waren wir schon immer darauf bedacht, dass es eben konkret ist, dass es wirklich ein nachweisbarer Bedarf ist, das eine. Das zweite, dass das Ergebnis auch quantifizierbar ist und dass auch die lokalen Communities eingebunden werden und ihren Beitrag dazu leisten. Ob das jetzt durch In-Kind-Contribution ist, dadurch, dass sie, ich musste mal irgendwann unterschreiben, dass wir da 25 Esel gemietet haben, die dann irgendwie 3 Stunden die ganzen Sachen irgendwo hinter. Also es gibt verschiedene Dinge, die dann auch die Communities, wenn wir die Esel dann nicht bezahlen, auch selber beisteuern, damit das Ganze zustande kommt. Und so war das eigentlich in den ersten Jahren immer, dass wir auch teilweise monatelang Kollegen oder Kolleginnen vor Ort hatten, die den Bau einer Schule begleitet haben und eigentlich in den Communities auch gewohnt haben. Und so wir die Gelder effizient einsetzen konnten, aber auch nachvollziehen konnten, ob das ein wirklich konkreter Bedarf ist.
Es ist schon interessant. Also du sprichst hier von Infrastruktur, die aber weit weg ist von Kaffeeproduktion. Also wir haben jetzt ein spezifisches Projekt in Mexiko, wo wir auch investiert haben in Infrastruktur, aber da war es wirklich Infrastruktur, um Kaffee zu machen. Was du jetzt gesagt hast, es ist Infrastruktur, die ein Gemeinwohl verbessern soll. Und damit seid ihr ja wirklich nicht mehr Kaffeerösterei, sondern ihr seid da in der klassischen Entwicklungszusammenarbeit. Wie spiegelt ihr euch da? Also ihr habt da ja verschiedene Partner mit reingeholt. Wie siehst du dieses Verhältnis? Wann ist man da mehr? Hat man den Hut als Kaffeeröster an und dann aber auch wieder als Donor, wie du jetzt gesagt hast, ihr bringt da Geld mit, aber natürlich auch hört ihr da gut hin, was ihr machen wollt.
Ja, ich denke, die Hüte wandern so ein bisschen. Ich glaube, wenn die Kommunikation mit den Kooperativen und die Communities stimmt, dann ist es ein Hut. Dann ist es der Coffee Circle und die kommen und natürlich kaufen sie den Kaffee und natürlich sind es auch die wir gerne verkaufen, weil wir gute Preise bezahlen. Und dann natürlich auf der anderen Seite, lasst uns auch gerne wieder darüber sprechen, was können wir noch machen. Ja, also zum Beispiel nochmal eine Schule bauen oder ein Gebäude bauen oder was auch immer. Wenn es nach einer Zeit auch mit der Größe dann einfach mehr Gelder wurden, war das ein bisschen schwierig, auch rein rechtlich vor Ort, weil wir natürlich keinerlei Entity hatten in Äthiopien. Das heißt, wir haben das Geld einfach transferiert. Das ist sehr transparent und dann wurde dann auch irgendwann mal die Regierung aufmerksam und hat sich gefragt, warum unser Partner da unten so viel Geld bekommt. So.
Ja.
Also da mussten wir uns dann außer gewissem Bargeld, was wir dann auch noch immer noch mit hatten, anders organisieren. Und da gleichzeitig war es dann so, dass wir einfach größere Infrastrukturthemen wie Water Schemes, also wirklich Entwicklung von Quellen, Verlegung von Rohren, wir haben inzwischen, glaube ich, 80 Kilometer Rohre verlegt in Südwestäthiopien in diesem Bereich, haben Wasserausgabestellen an Schulen, Moscheen, Kirchen, Krankenhäusern, Waterkiosks gebaut und so. Und das können wir ja gar nicht. Also da hört es dann auf, da können wir nichts mehr machen, außer zu sagen, wir hätten das gerne, dass es dort in den Coffee Communities passiert, weil das ist, was auch sehr neu ist für die für die NGOs. Weil normalerweise haben die Projekte und der Donor, dem wird halt ein Portfolio an Projekten vorgestellt, kannst du jetzt aussuchen und dann, ob das jetzt im Südwesten ist oder in einem anderen Land, das ist eigentlich gar nicht relevant für die meisten Donor. Und da sind wir natürlich ganz konkret und sagen, pass mal auf, wir wollen im Südwesten hier in dieser Region, in diesen Communities Projekte machen. Und da gab es auch nicht so viele Partner, die das mit uns umsetzen wollten. In dem Fall unser erster Partner, die Welthungerhilfe, also eine deutsche NGO, die gesagt hat, komm, dann ab ins Auto, fahren wir hin, schauen uns das an, machen eine Bedarfsanalyse, schauen, ob das auch wirklich notwendig ist. Das Thema Wasser, das war es dann. Und dann haben die wirklich gesagt, gut, dann schneiden wir jetzt für euch ein Projekt zusammen. Und so haben wir eigentlich angefangen, mit Partnern zu arbeiten. Da sind wir jetzt in Äthiopien immer noch mit der Welthungerhilfe stark involviert. Mit Ricolto waren wir es im Kongo lange. Und verschiedenste Partner, also wirklich auch teilweise mit NKG machen wir was und so weiter.
Also wie stelle ich mir das vor? Wirklich so, ich gehe dahin, sage, hallo Welthungerhilfe, ich habe hier, weiß nicht, 1,5 Millionen Euro. Ich würde gerne mit euch investieren, habt ihr Bock?
Ja, das war ziemlich genau so. Ich war ziemlich frustriert in Addis rumgelaufen, mit vor allem amerikanischen NGOs gesprochen. Die haben mich dann immer irgendwie in teure Restaurants eingeladen. Ich dachte immer, Leute, das ist mir jetzt egal. Ja, und dann bin ich wirklich dort an dem Schild vorbeigelaufen. Ja, habe gesagt, da gehe ich jetzt rein. Und bin reingelaufen, habe an die Tür geklopft, hat dann Manfred und Lanka kennengelernt, die zwei, die immer das Büro geleitet haben. Und da war relativ schnell eine gute Chemie. Witzigerweise kommt der Manfred auch noch irgendwie aus der Nähe meiner Heimatstadt. Und dann blub, ging das ganz fix. Dann habe ich dem mein Leid geklagt. Und dann haben die gesagt, jo, können wir natürlich machen. Und das kommt natürlich auch darauf an, wie die NGOs strukturiert sind. Wie viel können die lokal entscheiden? Wie viel müssen sie? Also eine NGO hat immer gesagt, we need to call Houston. Also es ist schon interessant, was wir auch gelernt haben über diese Strukturen. Und dann hatten wir natürlich mit der Welthungerhilfe auch einen Partner, die nicht nur sehr pragmatisch waren uns gegenüber mit diesen Projekten, sondern die auch bereit waren, dort dann weiter zu investieren. Das heißt, wir haben auch teilweise Matching Funds bekommen. Das heißt, man kann sich dann bewerben mit so einem Partner und einer privaten Firma für Gelder von der deutschen Entwicklungshilfe. Und so haben wir über die Jahre immer wieder mal Geld von der GIZ oder von BMZ bekommen. Und teilweise haben die auch die Programme, die wir designt haben im Café, also klassische Bau von Washing Station, 3 Jahre Training, Capacity Building etc., Graduierung, so ein bisschen von Technosurf etwas abgewandelt, weiterentwickelt. Und die haben wir weiterentwickelt und die haben die dann auch übernommen in ihr Programm. Das heißt, inzwischen gibt es diverse Programme von der GIZ, auch in Äthiopien, die dann die in dieser Art durchgeführt wurden, ohne unsere Gelder. Ist natürlich super, weil man hebelt halt irgendwie Sachen für die Coffee-Communities.
Heute ist es der Vision Fund. Hieß es schon immer Vision Fund oder jetzt habt ihr das eben ausgeschrieben als Wettbewerb? Man kann sich jetzt bewerben. Wie kam da dieser Dreh, dass ihr eigentlich zuerst Projekte gesucht habt und mittlerweile habt ihr das umgekehrt?
Also wir haben immer noch beides. Nur nach ungefähr 10 Jahren und natürlich auch immer größer werdenden Summen haben wir uns schon auch kritisch hinterfragt. Sind das jetzt vor allem, ich meine, Projekte, das haben vor allem Hannes und ich uns angeschaut, weil der Hannes natürlich als Head of Coffee auch on the ground ist die ganze Zeit. Und gerade in Äthiopien auch, wir haben ja Jahre dort gearbeitet, waren wochenlang vor Ort. Also da ist natürlich auch eine sehr gesunde Basis da, gutes Netzwerk da. Das heißt, da fühlten wir uns auch sehr sicher, das Richtige zu entscheiden, ja, mit einem starken Partner. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, wir würden schon gern auch andere Initiativen unterstützen, weil wir die kennengelernt haben in anderen Ländern. Und da war das Setup nicht so gut. Und da haben wir uns natürlich auch kritisch immer hinterfragt, ist es denn in Ordnung, dass praktisch wir über immer mehr Gelder entscheiden? Und da haben wir gesagt, was könnten wir denn da machen? Und dann kam irgendwann die Idee eines Coffee Circle Vision Funds Nummer 1. Und haben wir gesagt, jetzt probieren wir das einfach mal und versuchen, haben einen Geldbetrag definiert, das war dann 500.000 über 3 Jahre, unsere Kriterien runterzuschreiben, die wir irgendwie wichtig finden, die schon auch im Wesentlichen die Projektkriterien sind, die wir sonst ansetzen für Coffee Circle und schauen einfach mal, ob da Bewerbungen kommen. Und haben dann ein Call for Proposal gemacht und dann haben wir, glaube ich, gesagt, es müssen mindestens 25.000 Euro sein pro Jahr. Also das sind natürlich so Summen, das es gibt ja kein institutioneller Geber, das ist ja viel zu klein. Und so versprachen wir uns irgendwie wirklich so Grassroot-Ideen, die aus Kooperativen kommen, die von kleinen lokalen NGOs kommen, die auch von For-Profit-Firmen kommen, die irgendwie was für ihre Communities machen wollen. Und haben gesagt, das schreiben wir jetzt mal aus und haben es auch nur dort ausgeschrieben, wo wir schon aktiv waren, in den Ländern, wo wir schon aktiv waren. Weil wir da einfach sagten, da haben wir dann wenigstens ein bisschen mehr Ahnung, ja, bei der Auswahl. Das haben wir dann noch ergänzt mit Wuna, mit Sarah und Christina, ich weiß nicht, ob du kennst, Wuna Consulting aus Amsterdam. Und die haben uns noch dabei unterstützt, weil die auch eben das sehr viel Wissen haben. Ja, und so haben wir dann über 100 Bewerbungen bekommen. Und das war so ein bisschen der Proof, dass da auf jeden Fall Demand ist.
Ja, wann war das, dieses V1?
War 22 oder so.
Also, da waren die Preise noch tief. Corona war so langsam am Auslaufen. Was waren da so die Themen, die eingereicht wurden, Projektideen?
Oh, das ist eine ganz große diverse Portfolio. Nein, das gab es in der Tat nicht.
Hätte ich mir jetzt gewünscht, du sagst, ja, damals war, ich weiß nicht, Gender quasi das Thema oder CO2 oder sowas.
Nee, also es gab alles, wirklich. Also ich kann was über die Entwicklung sagen zu heute. Damals war es noch viel diverser. Es waren natürlich diese klassischen Supply Chain Themen, also rund um Washing Stations, how to produce better coffee to gain higher prices, etc., etc. Dann auf jeden Fall auch das Thema Sustainable Practices im Anbau. Natürlich auch viele Gender-Themen, Marginalized Groups, Indigenous Groups. Also eigentlich das, was du so erwarten würdest. Mhm. Es gab ein paar Dinge, die waren wirklich anders. Da haben wir zum Beispiel auch eins finanziert, das ist Farmer Voice Radio. Das heißt, da ging es darum, Farmern beizubringen, wie sie eine eigene Radioshow oder Einlagen machen können, so um sozusagen Peer-to-Peer Coaching zu etablieren und da einfach so Medien zu nutzen und nicht so dieses klassische Workshop-Style und jeder reist dahin und dann kriegt per DMs, sondern wirklich so andere Medien nutzen. Es gab so ein paar Dinge, die ich auch nachvollziehen konnte, die sonst schwierig zu fanden sind, weil sie natürlich nicht in der klassische Entwicklungshilfe-Agenda passen, die auch neu sind.
Sag mal was. Also wie zum Beispiel das Radio oder sonst noch was?
Ja, Radio, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Einfach mal anders. Und das ist auch bis heute so ein bisschen dieser Coffee-Circle-Faktor, wo wir versuchen, eben Dinge auch zu finanzieren, die so ein bisschen out of the ordinary sind, weil wir auch glauben, dass Dinge, die normal in jede Erwartung reinpassen, auch anderes Funding finden.
Aber werden die dann gefördert, weil sie, ich sag mal, exotisch sind oder weil sie auch wirklich gut sind?
Nein, sie müssen in erster Linie sehr gut sein, aber wir haben das Glück, viele Bewerbungen zu bekommen und dann dürfen wir auch darauf achten, wo wir sagen, okay, ist da irgendeine Art von Faktor, wo wir den wir unterstützen wollen, weil er kreativ ist, weil er neu ist. Mhm. Heißt aber auch nicht, dass jedes dieser Projekte irgendeinen wahnsinnig neuen kreativen Faktor hat. Manche sind einfach notwendig, gut gemanagt. Und wenn du selber nicht vor Ort bist, so wie wir das in Äthiopien über lange Jahre waren, dann musst du auch auf ein paar Kriterien achten, und Kompromisse machen. Zum Beispiel musst du ja auch kommunizieren können, um es nachhalten zu können. Das heißt, du brauchst eine gewisse Art von Professionalisierung, denn jetzt mal blöd gesprochen, und das ist kein konkretes Beispiel, aber wenn ich in einem Land bin, wo ich die Sprache nicht spreche, wo es irgendwie eine lokale NGO ist, die jetzt was umsetzen muss, und ich habe nicht mal die Möglichkeit, Geld hinzutransferieren und kann mit ihnen nicht sprechen und dann kann ich auch kein Reporting bekommen und dann ist es irgendwie auch schwierig nachzuvollziehen, was damit passiert. Und wir sind ja immer noch verpflichtet, die Gelder so einzusetzen, dass es auch der Wirkung des Vereins zugutekommt. Ja. Also, oder im Sinne von Coffee Circle ist, ja. Daher muss man da natürlich immer so eine Balance finden. Ja.
Was waren denn die Projekte, die ausgewählt wurden 2022?
2022 hatten wir zum Beispiel Farmers Voice Radio, hatte ich schon erwähnt. Dann hatten wir Bean Voyage. Ich weiß nicht, kennst du Bean Voyage? Die sind auch sehr aktiv, die haben wir unterstützt. Dann haben wir Rebuild Women's Hope. Das ist eine Kooperative auf Itwe Island im Kongo. Dann haben wir unterstützt Muraho, das fand ich auch ganz interessant, weil es ein For-Profit in Ruanda, die einfach sehr viel mit Farmern in der Gegend arbeiten, auch sehr viel Plant Rejuvenation machen, eine kleine Wash-Komponente noch dabei hatten. Aber interessant auch als For-Profit natürlich sehr viel selbst abdecken. Also das ist, finde ich, eine ganz spannende Kombination. Und dann hatten wir noch South Indian Coffee Company. Die haben sich eher also kennst du auch, nixte schon, ja? Hast du mit den Pflanzen auseinandergesetzt und versucht einfach Excelsa zu entwickeln. Und da, das fanden wir einfach auch spannend. Und das habe ich jetzt vergessen, eine Sekunde.
Ja, schafft ihr euch ja auch ein total cooles Netzwerk.
Und ja, das merken wir jetzt. Das war jetzt nicht die ursprüngliche Idee, weil wir ursprünglich ja eher Angst hatten, dass sich niemand bewirbt. Jetzt wiederum merken wir natürlich, dass da auch so eine Community entsteht und gerade zum Beispiel Bean Voyage macht mal dann auch einmal im Jahr diesen Women's Summit. Women Empowered Summit heißt es, glaube ich. Und da haben wir dann auch, also zum Beispiel Marceline, die Kooperative auf E2 Island leitet, die ist dann also auch dorthin gereist, nach Mexiko dann von uns jemand hingereist und so konnten wir halt auch innerhalb der Projekte den Austausch nicht nur digital fördern, sondern eben auch konkret vor Ort, ja.
Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja wirklich viel Arbeit, also nur schon das Monitoring and Evaluation jetzt. Also macht ihr das selbst oder habt ihr das extern gegeben? Habt ihr da, oder ist es Wuna, die das für euch, mit euch machen?
Also das macht Wuna operativ und wir haben einfach regelmäßigen Austausch. Wir haben intern keine konkrete, dezidierte Impact-Stelle. Das hat auch einfach damit zu tun, dass es zwar immer wieder was zu tun gibt, aber in Wellen und es kein Fulltime-Job ist. Ja. Und Sarah und Christina einfach sehr, sehr viel Erfahrung haben on the ground. Das fällt schwierig, so sowas dann intern aufzufahren. Das heißt, das haben wir mit den beiden gemacht und wir checken einfach jeden Monat ein und sind sonst die ganze Zeit im Austausch. Ja. Ich habe noch ein Projekt vergessen, CSEF. Das ist ein Price Risk Management Tool, ganz wichtig. Total unsexy im Verkauf. Ja. Also,
sehr gut.
Also an unsere Kunden das zu kommunizieren, ist wahrscheinlich unnötig. Aber es ist sehr wirkungsvoll.
Aber es ist ja sowieso das Ding. Also ihr seid ja in einem Gebiet unterwegs, bei dem Nachhaltigkeit war ja kaum jemals überhaupt sexy. Und jetzt ist es aber da, sucht man Projekte aus, die wirklich gut sind. Und mich erstaunt es jetzt nicht. Ich wurde auch gerade hellhörig, als du dieses Radio erwähnt hast, weil es auch irgendwie was anderes ist. Aber per se sind es ja Projekte, die eingereicht werden, die jetzt nicht super kreativ sind, müssen sie ja auch eigentlich nicht, sondern sie müssen ja eigentlich da ansetzen, wo auch einfach etwas fehlt.
Ja, das ist der, also es muss einen konkreten Bedarf geben und das sind die Kriterien, die wir immer versucht haben, auch mit Coffee Circle, wenn wir selber Projekte eruiert haben, zu finden. Konkreter Bedarf, es muss nachweislich etwas von der Community beigesteuert werden, es muss messbar sein, also es muss Hand und Fuß haben. Und natürlich ist es oft, geht es um die Basics, ja, wir haben auch die Diskussion intern dann so, weil natürlich wir auch gerne nach außen tragen natürlich, was wir machen, also das hört sich jetzt auch so an, als ob wir hier so nur eine NGO machen, also am Ende ist es ja auch Coffee Circle als For-Profit, die vor allem das Funding dafür aufsammelt. Natürlich ist der Wunsch da, das zu vermarkten, aber es fällt schwierig, manches Projekt zu vermarkten.
Und und hey, so ein cooles Risk Management Tool für Kaffeeproduzenten. Oh ja, erzähl mir mehr davon. Also mir gerne, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, in einem Newsletter, bei dem ich, weiß nicht, unseren neuen italienischen Espresso verklickere, dann noch gleich darauf zu kommen, dass, also wir sehen das ja vor allem auch bei unserer Kommunikation. Also wir haben ein total Espresso-affines Publikum, sehen aber natürlich auch weniger Reichweite bei Posts, die dann jetzt weniger Espresso spielen. Also da gibt es klares Marktbedürfnis. Du, mittlerweile ist der V2 des Vision Funds, der ist durch. Und du hast doch gesagt, ja, das hat sich da verändert. Lass uns mal zuerst ins Volumen einsteigen. Du hast es gesagt, beim ersten, da waren 500.000 Euro, konntet ihr da vergeben mit einem, ich sag's mal, Ticket oder mit so ab 25.000 Euro Seed Funding. So. Wie groß war der Topf beim V2?
Da haben wir den verdoppeln können, in der Tat.
No.
Wir konnten 1 Million Euro über die Dauer von 3 Jahren ausschreiben und haben gesagt, dass es mindestens 150.000 Euro pro Projekt sein.
Gut, so. Das braucht natürlich wirklich auch Professionalisierung von den Bittstellern. Also ich meine, 150.000 Euro zuerst mal also zu bekommen, aber dann auch zu verantworten. Also da brauchst du wirklich Langfristigkeit dahinter. Wie viele haben sich da beworben dieses Mal?
Wir hatten 100, ich glaube am Ende mit allen drum und dran über 150 Bewerbungen in der
Weltweit,
Tat. Ja? Weltweit, wir haben es auch geöffnet, also nicht nur die Länder, die wir kannten, sondern wir haben gesagt, okay, jetzt weltweit. Und dann muss man jetzt auch mal ein bisschen verstehen, dass das Umfeld sich natürlich verändert hat. Das heißt, wir haben ja ein Contracting der Entwicklungshilfegelder, nachdem USAID unter Trump gesagt hat, das gibt es erstmal kein Geld mehr so. Mhm. Und jetzt ziehen natürlich auch sehr viele nach in der aktuellen Entwicklung. Und dadurch haben wir, und wir haben den Topf deutlich erhöht. Und so haben wir sehr viel mehr wirklich auch professionelle NGOs in der Bewerbung gehabt, die auch teilweise Matching-Funds nur wollten, wo schon irgendwie Projekte bestehen, wo, keine Ahnung, 1,5 Millionen committed und jetzt brauchen wir nochmal von euch 250.000. Und es ist ein ganz anderes Niveau an Bewerbungen reingekommen, was ich darauf auch vor allem zurückführe. Plus, das letzte Mal beim Vision Fund 1 gab es noch keine KI. Ja? Das heißt, die Bewerbungen sind natürlich auch alle hochprofessionell geschrieben.
Alle besser geworden, ja.
Und das ist auch nicht ein. Wir haben sie dann durch so einen KI-Chatter gejagt. Ja, so
ja, wie ja, ja,
wahrscheinlich mit KI. Ist ja auch gut. Mhm. Nur wir müssen natürlich auch unterscheiden, wie viel ist davon nur im Fluss und in der Sprache verbessert und wie viel hat die KI dann natürlich mal schnell noch an Buzzwords hinzugefügt. Also es gab schon eine starke Homogenisierung der Dimensionen dieser einzelnen Projekte. Es liegt aber nicht nur an der KI natürlich, es liegt vor allem daran, dass wir einfach mehr Gelder ausgerufen haben und dann vielleicht der ein oder andere auch einfach mehr reinschreiben musste, um über die 150.000 Euro zu kommen.
Ich habe gesagt, liegen jetzt aber gut 4-5 Jahre dazwischen, zwischen V1 und V2. Die Welt hat sich verändert. Wir leben in den dümmsten aller Zeiten. Wir wissen nicht, was morgen ist. USAID-Gelder sind weg. Es gab die hohen Preise letztes Jahr. Es gibt neue Herausforderungen. Es werden Diversity-Programme gestrichen, noch und nöcher. Gab es jetzt dieses Mal eher so ein Schwergewicht in den Bewerbungen oder auch nicht?
Also wir haben mehr Bewerbungen bekommen von in irgendeiner Art Women-led Organizations. Das ist uns aufgefallen. Jetzt ist es natürlich schwierig, sich herauszufinden, woran das liegt. Wir waren natürlich sehr aktiv. Wir waren dann bei Bean Voyage auf dem Summit und haben natürlich da auch ausgestellt und was präsentiert und so. Das heißt, das sehen wir natürlich auch, dass in dem Umfeld sehr viel kommt. Das heißt, je nachdem, wo wir in der Vermarktung aktiv waren, gab es auch mehr Bewerbungen. Das ist so ein bisschen das, was wir zu verschulden haben, in Anführungsstrichen. Dann natürlich die höheren Gelder machen die Projekte komplexer. Das heißt, es wird einfach mehr abgedeckt. Dann, was wir gesehen haben, ist, dass es mehr und mehr Richtung Regenerative Agricultural Practices ging, wobei es damals noch so ein bisschen, also good Practices, Climate Smart, also es gibt so gewisserweise mehr holistische Farm Use, haben wir festgestellt, wenn es um diese Art von Praktiken geht. Und viel diverser, was die Ursprünge angeht, aber es liegt auch daran, dass wir es natürlich global geöffnet haben. Das sind, glaube ich, die wesentlichen Unterschiede, zusätzlich zu der Professionalisierung, die ich schon gesagt habe.
Damit habt ihr jetzt aber auch die kleineren Bewerber ausgeschalten, wenn dieses, ich sag's nochmal, Ticket oder welches so den Mindestfonds auf wie viel 150.000 erhöht habt. Habt ihr da Rückmeldungen bekommen?
Keine Beschwerden, dass es jetzt zu klein ist. Was wir gesehen haben, ist, dass sich Programme, die wir zum Beispiel Farmer Voice Radio, die ich glaube vom Budget her bei 40.000 waren beim letzten Mal, dass die sich einfach angedockt haben an andere Programme und gesagt haben, okay, wir machen in dem Fall, ging es jetzt um Äthiopien, versuchen dort was zu machen mit einem Partner und das ist eine Komponente. Also da, das ist auch keine schlechte Entwicklung, ehrlicherweise, wo es halt geht. Es kann schon sein, dass wir manche verschreckt haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob beim nächsten Mal wir wieder diese Ticketgröße machen. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie diese Projekte, die wir jetzt ausgewählt haben, die natürlich alle etwas größere Budgets haben, wie wir uns damit jetzt fühlen in den nächsten 3-4 Jahren. Ja. Und ich glaube, wir lernen natürlich immer noch dazu. Und im Zweifelsfall werden beim nächsten Mal einfach die Kriterien nochmal andere sein. Vielleicht machen wir wieder kleinere Ticket Sizes. Es ist schon auch noch eine Entwicklung des Fonds.
Also wir haben es von dir gehört. Ihr habt angefangen 2010 mit der Idee, was Gutes zu tun. Das mündet jetzt 16 Jahre später nebst dem For-Profit, wo ihr gewachsen seid. Ihr macht etwa 300 Tonnen Rohkaffee, nehme ich an, dieses Jahr.
Geröstet.
Ja. Und gut, dann sind irgendwo 350 Tonnen Rohkaffee, noch ein bisschen mehr. Hey, und jetzt habt ihr diesen Fonds. Also Nachhaltigkeit ist weiterhin total im Kern eures Tuns. Die Welt hat sich aber auch da geändert. Wie kommuniziert ihr denn Nachhaltigkeit? Weil es ja doch nicht so sexy Themen sind, weil ja die Brunnen jetzt irgendwie nicht so toll sind und das Risk-Management-Tool für Kooperativen, boah, ist jetzt auch nicht so das.
Super sexy.
Also ich verstehe dich total und wir sind da, glaube ich, sehr ähnlich, weil wir das als sehr wichtige Themen empfinden und wissen, dass es wichtig ist. Und ich finde es eigentlich ziemlich sexy, aber ich kann das niemanden zwingen, sich dafür zu interessieren. Wie gehst du so mit diesem Spagat um?
Ich glaube, inzwischen habe ich meinen Frieden damit gemacht, dass es einfach fast niemanden wirklich interessiert. Vor allem nicht in der Tiefe, in der Breite, wie wir das gerne präsentieren. Ja? Ist auch so fies, wenn du halt digital unterwegs bist, du siehst ja auch immer die Klickzahlen und die
Zugriffe. Nee.
Du siehst schwarz auf weiß, no one okay. cares. Es stimmt nicht ganz, die Leute schon, die kehren schon, aber so in die Tiefe zu gehen, ist etwas, was ist ja auch irgendwie gut, weil wir es geschafft haben mit der Marke offensichtlich, dass man uns so weit vertraut, dass die Leute einfach sagen, cool, den vertraue ich, Coffee Circle macht das schon, die machen Projekte und dann ist gut. Wir haben es auch nie geschafft, das so krass zu vermarkten, dass wir da irgendwie Effekte auf Sales oder sonst was gesehen hätten. Also es ist annähernd unmöglich zu verstehen, wie viel dieser Impact, der stark in der Marke verwoben ist, auch dazu führt, dass wir mehr verkaufen. Und wir haben uns ganz stark darauf fokussiert, dass wir einfach ein super Produkt delivern, dass wir einfach qualitativ tipptopp sind, dass wir einfach da in nichts nachstehen. Und das gehört für uns einfach dazu, das zu tun. Wir finden das gut. Ganz viel ist auch intern natürlich. Unsere Mitarbeiter, die DNA der Firma, definiert sich natürlich maßgeblich darüber, was unsere Mission ist. Und unsere Mission ist natürlich ganz stark beeinflusst von diesem, von dem Impact-Gedanken. Und dadurch hast du viele andere Vorteile, die nicht nur in der PR und in der Vermarktung liegen.
Ja, dann gibt es ja auch Vermarktung ebenso zu Endkonsumenten, aber natürlich auch so dieses laterale Vermarkten und Kommunizieren zu in der Branche oder eben dann zu anderen Organisationen, wo ihr da gut vernetzt seid. Und ich weiß, du bist auch bei World Coffee Research und das ist ja, das finde ich dann schon wieder sexy, weil es halt irgendwie, weil es ein bisschen vielleicht globaler ist. Ich weiß nicht, weil es auf Englisch ist, weil es viele Röstereien sind da dabei. Wie viele Röstereien sind da mittlerweile dabei? Über 150 oder so?
Sonst über 200 sind das aktuell.
200, ja. Und was ist da deine Rolle? Was machst du da?
Also wir sind schon langjährig Unterstützer von World Coffee Research. Und
das heißt, ihr gebt X Cent pro Röstem Pfund da rein.
Genau, wir geben mehr als das, was pro, also das ist das normale Modell für Röster. Ja. Wir geben mehr als das. Das heißt, bei uns sind es, glaube ich, aktuell $55,000, die wir geben. Und das schon seit einigen Jahren. Mhm. Und jetzt gibt es ein Board bei World Coffee Research, was ich glaube aus 16 Personen besteht, also schon relativ groß, die dann wiederum in kleinere Komitees unterteilt sind, entweder Research oder Fundraising oder. Und die sozusagen als Führung oder als Governance-Konstrukt von dem Team von World Coffee Research fungieren. Und ich finde es super spannend, weil das ist ja wirklich die ganze Kaffeewelt. Von den Großröstern bis zu den ganz kleinen. Und World Coffee Research hat das von Anfang an, finde ich, sehr gut gemacht, weil die Kleinröster auch vor allem mit eingebunden haben, auch vielleicht eine viel stärkere Stimme hatten als die Großen. Also man ist da wirklich so auf Augenniveau, weil sie eben sagen, hey, wir sind eine NGO für die Kaffeeindustrie, ist ja auch so registriert von der Kaffeeindustrie für die Kaffeeindustrie. Und setzen es halt dafür ein, dass praktisch die Genetics der Zukunft entwickelt werden, damit wir überhaupt noch Kaffee produzieren können mit dem starken Klimawandel, dass wir dieses Rennen sozusagen gewinnen. und dabei eben nicht nur die Großen gehört werden, die sagen, okay, ich brauche jetzt vor allem nicht nur Arabica, ich brauche auch Robusta und ich brauche vor allem viel Menge und resistente Pflanzen, sondern auch die Kleinen, die da sagen, Moment mal, ich brauche Vielfalt. Ich hätte gerne irgendwie, dass das auch reflektiert ist, weil letztendlich macht ja World Coffee Research einen großen Versuch, weltweit die, um es einfach auszudrücken, Pflanzen-Genetics so zu entwickeln und so miteinander in einem Breeding-Prozess zu vereinen, dass Pflanzenvarietäten entwickelt werden für die jeweiligen Böden in den jeweiligen Ländern, die dann aber auch klimaresilient sind in der Zukunft, sodass wir eben weiterhin die Produktivität haben, möglicherweise auch weniger Anfälligkeit für Pflanzen-Diseases, das ist auch Teil der Gleichung, und eben aber auch die Pflanzenvarietät, die Vielfalt im Geschmack erhalten bleibt. Und da ist es aus meinem Wissen das beste Programm, was es gibt weltweit und zum Glück für uns alle Non-Profit.
Ja.
Denn es gibt sonst natürlich die großen Röster und Trader,
Breeding Programs und so,
die dann halt ihre eigenen Programme haben, aber ich glaube, das sollte nicht in der Hand von For-Profit-Firmen liegen, dieses Wissen und damit natürlich auch die Möglichkeit, die Pflanzen weltweit zu beeinflussen, was da in den Boden reinkommt.
Du, wenn ich dir so zuhöre und wie ich dich kenne und Coffee Circle kenne und andere aus eurem Team, es gibt ja sehr viele Überschneidungen noch, was wir tun und inhaltlich sind wir uns da sehr nah. Frag mich manchmal aber, ob wir so ein bisschen Lar-Bur-Lar machen. Ich möchte so zum Abschluss noch kritisch auf uns selbst schauen, weil die Themen, die wir jetzt besprochen haben, das sind ja Themen, die uns interessieren und vielleicht eine Generation, die wir sind und die vor uns. Aber wenn wir zu schauen, wer heute Kaffee trinkt mit 20 Jahren oder eben keinen Kaffee mehr trinkt mit 20 Jahren, dann gibt es doch da doch einen riesigen Shift. Es gibt diesen riesen Shift zu, trinkt Gen Z überhaupt noch Kaffee? Und dann gibt es die Designer, die trinken viel zu wenig Alkohol und so weiter. Also das kam mir vorher. Und dann
finde ich auch furchtbar, dass die so wenig trinken.
Ja, das ist
so hat sich das gerade angehört.
Dann rauchen die auch nicht mehr, furchtbar. Der Marlboro-Mann ist ausgestorben. Und jetzt trinken die aber keinen Kaffee mehr. Und vor allem so Themen, die wir jetzt besprochen haben, sind für viele gar nicht mehr Konsumenten echt einfach total verstaubt. Gleichzeitig sind es aber für Produzenten eigentlich genau die Themen, die da anstehen. Ist ja nochmal so ein Spagat. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich spüre da eigentlich, ich bin auch noch am Lernen. Ich muss mich da noch reinspüren, wie ich so damit umgehe. Bist du da schon weiter?
Ich wäre es gerne. Also, ich glaube nicht, dass die nächste Generation das Interesse verliert. Ich glaube auch nicht, dass die gerade Gen Z und so jetzt den Gegentrend einläutet, so was ihre Überzeugung angeht. Ja, so nach dem Motto, wir sind die weißen Ritter gewesen, die jetzt irgendwie sagen, alles muss nachhaltig sein und es muss irgendwie Circular Economy werden. Und stimmt, es gab die Zeit, in der sich keine Foodmarke gegründet hatte, ohne irgendein, wenn es auch nur künstliches Anhängsel hatte, was irgendwas mit Impact oder Sustainability aufwarteten ließ. Ja, also das ist jetzt nicht mehr so. Ja, da gibt es eine klare Gegenbewegung, aber ich glaube, das Interesse der nächsten Generation ist da immer noch sehr, sehr groß. Denk an die Aktivistinnen, ob es in Luise Neubauer oder andere, die natürlich schon deutlich jünger sind. Ich glaube, das Interesse ist nach wie vor da. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so einfach. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass selbst uns das kaum gelang, das, was wir tun, Impact, Sustainability und so weiter, an unsere Kunden zu kommunizieren, in einer Zeit, in der es noch deutlich einfacher war, die Wahrheit zu unterscheiden von dem, was. Also wir haben noch Zeitungen gelesen, journalistische Inhalte, ja, da konnte man noch dran glauben. Heute haben wir einen ganzen Layer, nennt sich auch Media, Social Media, die letztendlich nicht journalistisch aufgearbeitet sind, wo alles durchgeht, was nur dem Logarithmus entspricht, was natürlich ganz oft nicht der Wahrheit entspricht, was wieder dazu führt, glaube ich, dass die Verwirrung groß ist und es einfach schwieriger geworden ist, zu entscheiden, okay, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Und klar, jetzt sind wir natürlich, es wird ja auch immer teurer und das ist für uns auch gut. Wir begrüßen das ja, dass die Farmer mehr verdienen, dass der Weltmarktpreis irgendwann in den letzten Monaten mal auf ein Niveau gekommen ist, wo wir uns alle anschauen und sagen, jetzt sollten die Cost of Production in der Tat gedeckt sein. Ja. Das sorgt dafür, dass natürlich der Preis auch von Kaffee und in der Tasse teurer wird. Und auch wenn wir uns seit 20 Jahren, also seit 15 Jahren anschauen und sagen, es ist immer noch zu billig, ja, es ist immer noch Geld, ja, und es ist jetzt nicht so, dass die nächste Generation wahrscheinlich vermögender wird als die unserer Eltern, im Gegenteil. Ja. Das heißt, ich glaube, der Preisdruck spielt schon eine Rolle, plus eine extra Verwirrung. Und ich glaube, dann wird es so zum, ich meine, die kaufen ja auch noch Fast Fashion. Ja, es ist jetzt ziemlich logisch, dass es jetzt nicht so schlau ist. Aber jetzt ist es halt Fast Coffee für ein paar und sie gucken nicht mehr hin. Und dadurch, ja, also ich würde weniger die Überzeugung in Frage stellen, als dass es schwieriger geworden ist zu navigieren. Und natürlich einfache Wahrheiten auch immer noch verfangen. Specialty Coffee ist nach wie vor kein geschützter Begriff. Und ja, es gibt jetzt ja auch ein paar gesetzliche Regelungen, die bald kommen. Jetzt machen wir das seit 15 Jahren und damals waren wir schon so ein bisschen die Misfits und das war alles ganz neu und wir haben ja auch die, man hat sich natürlich auch so gefühlt wie David gegen Goliath und die böse Industrie und man kann ja mit denen gar nicht reden und die Kapseln und so. Und ich zumindest, und ich sehe das ja, glaube ich, rechts oder glaube es zu sehen, rechts und links, wir haben ja schon eine ziemliche Entwicklung mitgemacht und es ist auch ein bisschen dieser Dunning-Kruger-Effekt, ne? Also Mount Stupid Number One, man glaubt irgendwie, wenn man schlauer ist als seine Freundin, man ist der Experte, dann trifft man halt mal einen Experten und merkt, oh, ich bin richtig dumm. Und das gibt's ja mehrere dieser Hügel über die Zeit. Und man merkt ja, oder ich zumindest, wenn ich jetzt mit großen Röstern spreche, es ist nicht so, dass die sich gar keine Gedanken darüber machen. Jetzt Stichwort World Coffee Research, da sitzen die großen Röster drin. Da ist dann Lavazza, da ist dann Chimo, da ist irgendwie dann Starbucks und so, ja. Ist nicht so, dass wir die Einzigen sind, die irgendwie versuchen, da was zum Besseren zu bewegen. Was ich aber feststelle, ist schon, dass in unserem Segment, was ich formen durfte in den letzten 10 Jahren, dieses Specialty-Segment, wir können das Einzige nur machen, weil wir Direct-to-Consumer machen, weil wir nicht irgendwie im Supermarkt hängen. Es gibt auch Gründe, weshalb das uns überlassen wird, so ein bisschen das Feld von den großen Röstern. Und da würde ich mir wünschen, dass das eine Ehrlichkeit einkehrt, die wir, glaube ich, aktuell noch nicht haben. Ja, also es geht rund um die Terms, was ist Specialty Coffee, ja, was für eine Nachhaltigkeitskomponente ist dabei oder nicht. Da ist eine ganz klar definierte dabei, wenn wir zurückgehen auf die ursprüngliche Definition. Dann, was ist Direct Trade und was ist es nicht? Dann wissen wir natürlich um die große Attitüde, die teilweise mitschwingt von Marken. Ja, dabei ist es teilweise nur das Bag, was unterscheidet, was du kaufst, weil der Rohkaffee und der Größe von der gleichen Washing Station herkommt und so. Also das macht auf der einen Seite Spaß, aber ich wünsche mir manchmal so ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Diskussion und vielleicht ein bisschen mehr wir gemeinsam für das Segment, als wir untereinander gegeneinander. Das ist etwas, was mich gerade hier in Berlin immer wieder überrascht, weil wir alle so klein sind, dass wenn wir was bewegen wollen auf dieser Welt, ich glaube, wir besser daran tun, wenn wir miteinander mehr machen.
Ich finde es einfach immer wieder schön, mit Branchenkollegen über Dinge zu reden, die uns verbinden. Wir rösten beide, haben ähnliche Ausrichtungen und begegnen uns bei verschiedenen Themen immer wieder. Gerade die Themen, wer denn in Zukunft Kaffee trinken soll, oder wie wir die Herausforderungen der Kaffeeproduktion immer wieder in die reguläre Kommunikation einbauen könnten. Da gibt es für uns beide und ganz viele andere weiterhin viel zu tun. Und da möchte ich noch weiter eintauchen, gerade das Kaffeeinteresse der Gen Z wirklich zu verstehen. Und das könnte doch ein gutes nächstes Thema sein. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns.